Ja, Mann, hier ist Oliver Carter und hier ist ein kleiner Shoutout für den Podcast Patch Club.
Oh my God!
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Total Nonstop Impact. Es ist Zeit für den zweiten TNA Pay-Per-View des Jahres und das mache ich wie fast immer mit Marcel. Hallo!
Hallöchen!
Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, alles gut soweit?
Jo, müde, aber das hatten wir im Vorgespräch schon.
Genau so. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir, beziehungsweise bevor wir reinstarten, müssen wir ein bisschen die letzten Monate Impact aufrollen, wie man so schön sagt. Weil da ist ein bisschen was passiert bei dieser Liga. Und zwar bei Hard to Kill hatten wir das offizielle Rebranding. Sie hatten einen guten Hype. Sie hatten eine positive Resonanz. Ja, und dann hat TNA gezeigt, wie man innerhalb von 2 Monaten alles mit dem Arsch einreißen kann.
Inwiefern, worauf spielst du gerade an?
Ja.
Ich bin nämlich gerade ein wenig verwirrt, ob deine Anmoderation.
Scott D'Amour ist weg, der wurde gefeuert.
Das war auf jeden Fall eine ganz schräge Nummer, die keiner so genau verstanden hat. Zwar alle waren happy mit dem Produkt, aber. Ja.
Ja, er wollte investieren und ein bisschen eigenständig werden, was so die Quellen sagen. Und Ampfen will er lieber WWE 2.0 werden. Und wollte nicht so viel investieren. Und Scott D'Amour wollte dieses Jahr wohl den nächsten Schritt gehen und einfach ein bisschen Kohle reinhauen. Aber darauf hatten die Ampfen-Menschen wohl keine Lust. Und ja, da wurden die Leute gefeuert, also er wurde gefeuert, und dann wurde auch das Creative umgestellt. Das heißt, das Creative obliegt auch nicht mehr Scott D'Amour, sondern unter anderem wohl jetzt auch Tommy Dreamer. Und da halte ich ehrlich gesagt nicht so viel von.
Nee, weil man weiß, wo sein Mindset liegt.
Genau, und dann gab es noch so Vertragssachen wie da wurden einfach Vertragsverlängerungsoptionen seitens Ampfim gezogen, obwohl eigentlich besprochen wurde, wir verlängern meinen Vertrag nicht. Zum Beispiel bei Josh Alexander war das ein großes Thema. Und
das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen.
Die Motor City Machine Guns sind komplett weg. Es wird gerüchtet, dass sie jetzt bald bei All Elite auftauchen.
Ja, da heißt es ja derzeit von wegen so, ja, man ist sich einig, dass man zahlen will. Man schaut jetzt halt nur noch, wie es finanziell aussehen wird.
Genau, die Grizzled Young Vets sind auch schon direkt wieder weg. Und also da ist zurzeit ein bisschen einiges im Argen, sag ich mal.
Ja, bei den Wets hätte man wahrscheinlich schneller handeln müssen, was den Vertrag angeht.
Vermutlich. Killer Kelly ist zwar wohl unter Vertrag oder nicht, aber anscheinend schon. Und ist aber jetzt auch erstmal raus bei TNA, weil sie jetzt anfängt, Independent Horrorfilme zu drehen. Und ist einfach einiges los gerade. Und den Aufwind und den Zuspruch, den sie hatten, so im Netz, was ich so mitkriege, so die komplette Euphorie und der Hype, der ist halt schon sehr abgekühlt, was man hatte. Also,
ja. Sie
haben auch so einige gute Personalentscheidungen getroffen, wie einen Alex Hammerstone verpflichtet. Wie gesagt, Josh Alexander ist immer noch da.
Und gleichzeitig hat man so einen Trottel wie AJ Francis geholt.
Genau. Und
wrestlerisch Trottel, nicht menschlich, kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein korrekter Dude ist, aber den kannst du halt knicken.
Ja, Also Mustafa Ali hängt da jetzt auch rum und genau, also ne, mixed feelings bei TNA und mit dieser Dings würden wir auch reingehen tatsächlich. Hast du die Countdown-Show gesehen?
Nö.
Gut, dann kann man kurz sagen, ABC, also Ace Austin, Chris Bay und Lean Slater haben die Wrestles besiegt. Myron Reed, Trey Miguel und Zachary Vance. Laredo Kid ist neuer TNA Digital Media Champion, hat Crazy Steve besiegt. Und Spitfire, Danny Luna und Jody Fred haben DK besiegt, Havoc und Rosemary. Danach kam Masha Slamovic raus. Mit einer neuen Partnerin, da Kelly raus ist. Und die neue Partnerin ist Alicia Edwards. Und da wird man dann zwischen Spitfire und Edwards und Slamovic Wars aufbauen. Und dann geht's rein in die Show. Waren wieder im Palms Casino Resort. Bei Hard to Kill hatte man so knapp 1700 Zuschauer. War auch quasi ausverkauft. Und bei Rebellion hatte man jetzt 1150 ZuschauerInnen. Und so starten wir rein. Mit dem TNA X-Division Title Match Mustafa Ali traf auf Jack Something. Deine Gedanken, Marcel?
Das war ein richtig, richtig schönes Hin und Her. Es konnte richtig schön das Gefühl aufkeimen, dass der Titel wechseln könnte, auch wenn man das eigentlich nicht unbedingt geglaubt hat. Weil bei Ali gehen da so ein bisschen die Gerüchte rum, dass er wohl krasse Rückenschmerzen hat. Auch was so aus den Indies zu hören ist. So, mal abgesehen davon, dass die Leistung einfach nicht zu dem Hype passt, den man hatte, als er bei der WWE gegangen wurde. Oder ist sein Vertrag ausgelaufen oder wurde er entlassen? Weiß ich gerade gar nicht.
Ist auch nicht so richtig. Er wollte ja jahrelang entlassen werden, aber ich glaube, dann hat man ist er einfach sitzen geblieben. Irgendwie so, ganz komisch. Aber wie gesagt, wie du sagtest, der Hype, der wurde dem nicht gerecht.
Aber hier, das Match hat gut funktioniert. War ein ordentliches Hin und Her, ging mit fast 12 Minuten auch eine schöne Länge. Und ja, am Ende bekommt Mustafa Ali noch Hilfe von seiner Security für den 450 und er sneakt sich dann am Ende irgendwie den Sieg, passend zu seiner Rolle. Ich bin mal gespannt, wie es bei ihm jetzt weitergeht, aber das war ein schöner Opener für die Show.
Auf jeden Fall. Also ich fand den auch ganz cool, den Opener, hat Spaß gemacht. Ali als Heel hätte ich auch am Anfang des Runs so nicht erwartet. Auch wenn in Ali wie Trust und alles passt, so dazu. Wie gesagt, Securities haben geholfen und am Ende hat er dann mit einem Roll-Up und Griff in die Seile gewonnen. Genau. Und mal sehen, was für Ali als nächstes so auf dem Programm steht. Wobei, ich hab's gerade gesehen, was als nächstes für ihn auf dem Programm steht. Genau.
Ich habe die letzte Impact zwar gesehen, aber irgendwie alles vergessen, was da war.
Ja, die, also die, wo das festgedingst wird, die wird erst nächste Woche ausgestrahlt. Also es war halt nur vom Taping. Genau, deswegen sage ich da auch nichts zu. Dann ging es schon weiter. Ja, mit ein von zwei Lowlights des Abends.
Oh ja.
Rich Swann, der jetzt cool und hip ist, mit seinem Kumpel und seiner Posse First Class, mit seinem Kumpel AJ Francis, traf auf Joe Hendry. Joe Hendry mal wieder mit einem schönen Video über beide. Und ich muss sagen, ich kann dieses Rich Swann Gimmick, ich habe es jetzt das erste Mal gesehen, ich habe es in ein paar Clips gesehen, du hast es mir erklärt. Ich kann ihn aber absolut nicht ernst nehmen. Und ich werde jetzt einen Vergleich bringen, den du vermutlich nicht verstehen wirst, wenn Drew das hört, wird Drew das verstehen. Und ich glaube, Drew wird mir auch zustimmen, wenn er das auch sehen würde. Also dieses Rich Swann-Ding. Das ist für mich so richtig R-Truth bzw. Ron Killings 2003. Das ist so richtig unangenehm. Also das ist halt, es gibt Leute, die ja so dieses Mindset und so diesen Swag natürlich haben, aber das wirkt so aufgesetzt bei Rich Swann.
Ja, eben genau das ist ja das Problem. So, du hast nicht das Gefühl, dass er der coole Hip-Hop-Dude ist, sondern du hast das Gefühl, da muss sich jemand verkleiden.
Ja.
Und das passt halt leider so überhaupt nicht. Das tut mir halt für Rich Swann auch mega leid, weil ich mag ihn echt, echt gerne. Aber dieses Gimmick, boah, dieses Aufgesetzte, das macht einfach auch keinen Spaß.
Nee, absolut nicht. Und ist auch super schade, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber es macht keinen Spaß, genau wie das Match. Das war ein bisschen rumgerasselt, dann kam, ich weiß nicht, wie der Typ hieß, dann hat AJ Francis von irgendeinem eine Kette bekommen. Auch aus seiner Posse da, wollte er mit der Kette schlagen in irgendeinen Typ, den sie im Publikum gezeigt haben. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. John Maryhan oder so?
Keine Ahnung.
Der hat ihm die Kette abgenommen, ist dann mit AJ Francis in den Ring. Dann hat AJ Francis die Referee abgelenkt und dann hat dieser Typ Joe Hendry gelariat und dann konnte Rich Swann zum Finish ansetzen, dann hat er gewonnen. Es war so scheißegal und auch nicht gut und Mist.
Das waren 10 Minuten, die du dir hättest einfach schenken können auf der Karte.
Komplett.
Also zum einen kannst du ja AJ Francis im Wrestling-Kontext generell schenken. Den braucht keine Sau.
Nee.
Und das Aufeinandertreffen hat halt nicht gepasst. Ich glaube, da wäre von beiden mehr drin gewesen. Joe Hendry macht uns ja eigentlich Spaß und also im TNA-Kontext. Ja. Und Rich Swann, da wo er auftritt, ist ja eigentlich immer, zumindest bei uns, eigentlich durchweg beliebt. Aber hier, weiß ich nicht. Kann weg. Ja.
Merryman, so hieß der Typ. Und dann ging's weiter mit Full Metal Mayhem. Diese Fehde läuft auch, glaube ich, schon seit Anfang des Jahres. Wenn nicht sogar schon ein bisschen länger. Und da trafen aufeinander Frankie Kazarian und Eric Young. Frankie Kazarian als der Heel, der endlich auf den Thron von TNA will. Der ein Problem damit hat, dass er so lange für TNA gekämpft hat und nie auf dem Thron saß. Und Eric Young saß auf dem Thron. Und so streiten sich ein 46- und ein 44-Jähriger darum, wer denn der König ist. Das kulminierte dann in einem Full Metal Mayhem Match. Ja, das 6,34 Rating finde ich hier gerechtfertigt.
Ja.
Es war halt da. Den Entrance von Young fand ich cool. Da habe ich dann aber auch
mal gemacht.
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber in dem Moment gefiel der mir ganz gut.
Okay.
Und ich fand die Crowd so an dem Match, in dem Punkt fiel es mir richtig auf, irgendwie richtig tot. Und es war halt im Endeffekt ein Garbage Brawl.
Ja, da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Das war einfach ein launiger Brawl. Ne, die beiden haben das Rad absolut nicht neu erfunden. Die wussten aber, was sie tun. Und das dadurch hat es halt unterhalten. Es hätte halt 2-3 Minuten kürzer sein können, klar. Aber so ist das halt.
Yes, genau. Und wie gesagt, Kazarian, boah, das Finish war ein bisschen böse, tatsächlich. Und zwar, die waren auf dem Top Rope und sollte der Flux-Compensator von Kazarian folgen. ich glaube, ein Stuhl oder ein Tisch. Ein Tisch war aufgebaut im Ring. Und Eric Young schlag ein bisschen schräg mit dem Kopf auf dem Tisch auf. Und nicht mit dem Körper. Und der saftete sofort und sah nicht so gut aus. Aber wie gesagt, sonst war es okay. Kazarian hat gewonnen. Die Fehde ist damit auch vorbei. Und war auch wieder ein solides Match tatsächlich. Nach einem guten, einen schlechten, ein solides. Und dann kam Steve Macklin raus mit Papier in der Hand und sagte, ey, ich habe hier einen neuen TNA-Vertrag, Leute. Aber ich habe ihn auch nicht genau verstanden, was jetzt sein Problem war. War er jetzt mit dem Vertrag zufrieden oder nicht? Oder war er einfach nur sauer, dass er nicht auf der Karte stand?
Das war so eine Mischung aus allem.
Ja. Und er hat sich beschwert, dass er nicht auf der Karte steht und dass er aber der Geilste ist und deswegen einen Vertrag hat und TNA super gut und er haut jetzt hier alles raus. Er will unbedingt ein Match. Dann kam Santino Marella raus, der Director of Authority.
Ich finde ihn so gut in der Rolle, ne?
Ich auch.
Zu Anfang waren wir, als er da ankam, waren wir so, ach nee, muss das sein? Aber nachdem sie am Anfang zu drüber waren, hat er sich jetzt einfach ein Stück runtergefahren und macht das jetzt einfach solide, macht da solide Entscheidungen. Er übertreibt sich mit seinem schlechten Englisch und macht einfach irgendwelche Calls. Und ich finde das großartig.
Und ist auch nicht zu krass heel oder face-mäßig, sondern sehr, 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 hält sich sehr die Waage. Natürlich, so manche Heels nervt der natürlich mit seiner, mit seinen Entscheidungen für die Faces, sag ich mal, oder einfach um den Heel zu ärgern. Aber das macht er gut, doch.
Ja, aber es ist eine nachvollziehbare Entscheidung. Selbst wenn die Entscheidung pro Heel ausfällt, dann ist das nicht so, treffe jetzt diese Entscheidung, weil ich bin böse und deswegen will ich, dass sie da seinen Titel verliert. Nein, wenn dann eine Entscheidung pro Heel fällt, dann ist das eine begründete Entscheidung. Ja, okay, du hast halt die letzten 10 Matches gewonnen, du hast das Titelmatch logisch verdient. Have fun!
Genau, und dann hat Santino Marella gesagt, ey, er hat auch gerade warte mal. So, da bin ich wieder. Ich dachte, Kati hätte geschrien, aber das war nix. Bin ich erschrocken.
Ja, ich hab extra nichts gesagt, also du kannst ja dann problemlos rausschneiden.
Genau. Und dann war es nämlich so, dass er sagte, es kommt ein neuer Wrestler und er kam dann auch raus. Das Ding ist, ich dachte, der wäre schon längst da. Und es ist nämlich, also ich dachte, dass er schon länger jetzt bei TNA wieder gewesen wäre, aber es war anscheinend nicht so.
Nee, das war sein Re-Debut quasi.
Ja, dann gab's die Gerüchte einfach schon sehr lange. Und zwar nämlich, dass Mike Satana ist wieder da, dass nachdem es bei AW nicht so geklappt hat und er sich ja auch mit seinem guten Freund, wahrscheinlich ehemals guten Freund Ortiz verstritten hat, ist er auch bei...
Ich wollte gerade sagen, haben die es einfach auseinandergelebt. Unterschiedliche Ziele im Leben oder beziehungsweise unterschiedliche Ansichten, wie es weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir da beim Elite Circle jemals drüber gesprochen haben, großartig. Aber ich glaube, hatten wir nicht den Grundzug quasi. Um die Sache kurz zu machen, Santana wollte mehr. Der wollte, dass das Tag Team besser präsentiert ist und gleichzeitig war aber, wie heißt er?
Ortiz.
War Ortiz aber glücklich und zufrieden mit der Situation und hat ja jetzt nicht unbedingt den Bedarf gesehen, krass was zu verbessern oder was zu ändern. Ehrlicherweise, ja, Proud and Powerful hätte in meinen Augen ein bisschen bisschen höher präsentiert sein können. Da wäre mehr drin gewesen mit den beiden, gerade auch nach dem Inner Circle-Zusammenbruch.
Genau.
Und ja, und im Rahmen dessen haben sie sich halt so ein bisschen auseinandergelebt und auch generell wohl einfach ist die Freundschaft so ein bisschen auseinandergegangen. Ne? Und dadurch wurde Proud and Powerful aufgelöst und ja, Santana wollte komplett raus aus AEW.
Genau, Ortiz ist verletzt, sonst war der auch noch da und genau, die hatten noch eine kurze Fehde, was bei Rampage beendet wurde und ja, denn so ist Santana jetzt bei TNA und mal sehen, was er da singlesmäßig alleine reißen kann. Und was sagst du denn zu dem Match gegen Steve Maclin?
Ja, die haben keine Zeit verloren, sind direkt aufeinander losgegangen. Auch hier ähnlich wie bei dem Full Metal Mayhem davor. Es war nichts Besonderes. Die haben da jetzt nicht komplett was Neues gezeigt, was man noch nie vorher gesehen hat. Aber das war insgesamt ein gutes Match. Was hat das bei Catchmatch für eine Bewertung? Ja, so eine 6,5 bis 7 ist es. Da würde ich da auch mitgehen tatsächlich. 8 Minuten Ding, hat keinem wehgetan. Hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Genau, hat Spaß gemacht und ja, Santana hat gewonnen und dann ging es auch direkt nahtlos weiter. Stimmt, ich glaube, das war hier, das kann man mal kurz einstreuen. Ich meine, das war da gewesen. Es gab ein Video, ich konnte es zuerst nicht deuten. Dann war nämlich Jonathan Gresham, der jetzt auch richtig gesigned hat, bei TNA, war in einem Video zu sehen, der war bei so einer Sitzung und ja, es geht wohl alles darauf hin, dass er jetzt wieder richtig The Octopus wird, mit Maske und schwarzer Farbe, die aus seinem Mund läuft und schwarzen Fingernägeln. Ich bin gespannt, was da kommt.
Ich auch. Diese so Selbsthilfegruppe-mäßig war das halt die ganze Zeit. Ja, Gresham hat sich halt selber so ein bisschen das
die Karriere zerstört, das Momentum zerstört.
Genau, der war ja bei Ring of Honor. Lange Zeit noch Champion. War der Champion, mit dem das Ganze in diese Pause gegangen ist. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
So ist es.
Und AEW wollte ihn dann heel turnen und das fand er wohl gar nicht so geil, beziehungsweise hat ihn heel geturnt und das dadurch war er dann da raus und hat so ein bisschen einen auf Mimose gemacht.
Ja, und dann gibt's noch ganz
merkwürdige was?
Gerüchte über, wie er sein Standing definiert und weswegen er nicht verlieren darf, aber ja.
Ja, das ist so manchmal diese Selbstüberschätzung von Wrestlern, generelle Rückenschmerzen. Leute, es schadet euch nicht, wenn ihr auch mal ein Match verliert, auch wenn ihr die Größten seid. Im Gegenteil. Ja. Es macht Siege dann nochmal ein bisschen besonderer.
Wie gesagt, da kann man ja auch mal kurz sagen, nochmal auf Mustafa Ali zurück, weil es ja auch einfach gerade passt. Man war sehr verwundert, dass er nicht beim Best of the Super Juniors von New Japan auftritt. Dies hat aber wohl einen Grund. Und zwar, er hat wohl sowas gesagt, wie er ist auf einer Redemption Story und kann sich nicht hinlegen und er muss gewinnen und ja.
Redemption vom was?
Das ist die Frage.
Von dem Paycheck bei der WWE? Und so, ja, die WWE hat dich unter Wert eingesetzt. Aber, Bruder, das heißt nicht, dass du deswegen jetzt alles gewinnen musst. Zeig einfach, dass du der bessere Wrestler bist und dass die WWE es verkackt hat, einfach nur.
Ja.
Aber
naja, so ist es. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Match, dem viertletzten an dem Abend. TNA World Tag Team Title Match. The System, Brian Myers und Eddie Edwards trafen auf Speedball Mountain. Mike Bailey und Trent Seven.
Oh, lol. Ich war schon in meinen Notizen schon bei einem Match, bei dem Match danach. Also, viertletzte Match? War das drittletzte Match, was da kommt? Kurz in der Zeile verrutscht.
Und, das viertletzte. Und ja, es war ein World Tag Team Title Match. Speedball Mountain, die jetzt auch seit ein paar Monaten zusammen sind, hatten ihre Titelchance. Es sollte ja schon beim letzten Pay-Per-View sein, da konnte aber Trent Seven aufgrund von Reiseproblemen nicht kommen. Weil da war es dann nämlich, das war bei No Surrender. Nee, das war nicht bei No Surrender. Auf jeden Fall, bei irgendeiner Show sollte das sein, aber es klappte nicht. Bei Hard to Kill, genau. Ich weiß nur nicht, wer der Ersatzpartner war. Jetzt teamen sie zusammen und hatten ihr Tag Team Title Match, ihre Chance. Joa, ich fand's ganz okay. Was sagst du denn?
Das war deutlich besser als erwartet.
Ja.
Also, klar, Speedball McBailey brauchen wir nicht drüber reden. Ist über jeden Zweifel erhaben. Ich gehöre ja zu denjenigen, die auch einen kleinen Softbox für Trent Seven haben und den eigentlich ganz gut finden. Auch wenn das unser wertgeschätzter Kollege Drew so gar nicht nachvollziehen kann. Was aber auch vollkommen fein ist in meinen Augen. Und ja, das System ist halt so, ja, es ist, da musst du halt überlegen, dass da ein Brian Myers und Eddie Edwards zusammen das Team bilden. Und ja, Brian Myers ist cool. Aber Eddie Edwards ist halt einfach leider schon weit über sein Zenit hinüber, würde ich behaupten. Der war mal cool, ist es aber nicht mehr.
Ja, und das Problem ist auch bei Eddie Edwards, das Ding ist, er war ja selbst sehr so dieser technische Typ und sehr technisch alles und war auch ein sehr guter Wrestler. Hat aber irgendwann gesagt, ich switche meinen Stil und werde einfach zu diesem Garbage-Brawler. Und die einen sagen, das passt, weil er sich so frisch hält. Aber ich muss sagen, durch diese Umwandlung, gut, der wrestelt auch schon 22 Jahre, aber ich muss sagen, auch durch diese Umwandlung hat er auch super viel verloren, für mich persönlich.
Ich kenne ihn ja im Grunde genommen nur als dieser Garbage-Brawler, genau. Ne? Und er ist halt, er macht das schon okay, aber er wird da nie irgendwie die nächste Stufe erreichen oder sowas. Das wird halt für immer auf diesem Level bleiben. Punkt. Hier hat das jetzt mal funktioniert und im Tag Team funktioniert das auch, weil dann ist er nicht die ganze Zeit alleine da. Vielleicht wäre es mal schön, gerade jetzt auch mit Brian Myers, würde es ja super gut passen, wenn er so wieder ein bisschen mehr einfließen lassen würde. Maybe, who knows?
Ja. Also wie gesagt, ich fand das Match auch gut. Die hatten auch gute Sequenzen.
Das ging richtig stringent und gut vorwärts. Also das hat Bock gemacht. Auf
jeden Fall. Klar, du hast Eddie Edwards, wenn er will, kann er. Und Brian Myers ist in der Rolle super. Und ja, Mike Bailey, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, über alle Zweifel haben. Und Trent Seven, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen bei ihm. Aber der ist in dem Setting, ist der auch perfekt eingesetzt. Vor allem Trent Seven ist ja auch schon 42, darf man nicht vergessen.
Ja, er weiß halt auch, was er kann und was er nicht genau kann. Genau. Ne? Und bleibt halt genau in dieser Range. Ist er halt aktiv und das funktioniert dadurch.
Ja.
Er braucht halt nicht mehr so tun, als wäre er der krasseste Highflyer der Welt. Ist er nicht, weiß er. Ja, also ich hoffe, dass er das weiß.
Und, da gehe ich von aus, dass er das weiß. Der war ja auch nie so der Highfly-Dude.
Ja, er versucht ja halt nicht irgendwelche Sachen, die er nicht kann.
Nee.
Das meinte ich
damit. Der hat seine Right Hand, der hat seinen Burning Hammer, der hat seine Lariats. So, der hat sein Arsenal, damit läuft der ganz gut.
Genau.
Und wie gesagt, für den Kosmos ist der wirklich, in dem Bereich ist das gut. Und ich glaube, da fühlt er sich auch wohl. Und er weiß halt, dass er eine Decke hat und der macht's Beste draus, fertig.
Exakt.
Und ja, und wie gesagt, das Match war cool. Ich war auch froh, dass sie ja nicht mit Shenanigans gewonnen haben, sondern einfach durch einen Konter das quasi geholt haben und so haben sie das System dann ihre Titel verteidigt. Ja. Und dann kommen wir zum Match of the Night, würde ich fast sagen.
Ja.
Oder wie siehst du das?
Ja, kann man tatsächlich so nennen.
Ja, Last Man Standing Match. Josh Alexander gegen Hammerstone 3. Ja, sie hatten bei Hard to Kill oder Bound for Glory, ich weiß es nicht mehr, hatten sie ihr erstes Match. Und das war schon, wo wir gesagt haben, ey, richtig gut. Es war bei Hard to Kill, genau. Das war richtig gut, da hatte Josh Alexander gewonnen. Und dann beim zweiten Match bei Sacrifice hat Hammerstone gewonnen. Nachdem er Alexander einen Tiefschlag verpasst hat und so auch seinen Heel-Turn vollzogen hat und auch sagte, ey, ich will hier hin, ich will hier mir einen Namen machen und ich hab Bock, hier was zu reißen. Und du, Alexander, du willst mich nur als Stepping Stone nutzen, das ist respektlos. Bla bla bla. Und ja, dann hatte man ein Last Man Standing Match bei dieser Show. Als Rubber Match, es stand 1-1. Und es ging heiß her. Also, da ging einiges tatsächlich.
Marcel. Ging alles, würde ich sagen.
Ging alles, in der Tat.
Ein kleines Detail, was ich irgendwie ganz interessant fand, war wie dieses Trophäenhunting, was Hammerstone gemacht hat. Josh Alexander tritt ja mit diesen Ringerhut.
Kopfschutz,
genau. Und den hat er einfach nach dem letzten Sieg geklaut und einfach sich die ganze Zeit so um Oberarm geschnallt. Sah irgendwie immer lustig aus, fand ich. Auch wie einfach sein Oberarm einfach Kopfgröße hat. Das ist einfach krass. Und das Match war 19 Minuten, glaube ich. Ja.
19 Minuten, genau.
20 Minuten sogar. 20. Eine Hard-Hitting-Affair. Tatsächlich deutlich, deutlich weniger Waffeneinsatz, als man das bei einem Last Man Standing Match normalerweise erwartet. Hat mich tatsächlich überrascht. Und war aber vom Gewaltgrad her die logische Fortsetzung deren Fehde. Und das hat dadurch einfach sehr, sehr gut funktioniert. Sie haben ja jetzt nicht versucht, irgendwie alles neu aufzulegen, sondern sie haben einfach die Fehde genommen und einfach das nächste Level draufgelegt. Und das war der perfekte Abschluss meiner Meinung nach. Bin gespannt, was sie jetzt mit Hammerstone vorhaben. Macht halt Sinn, dass sie vielleicht Josh Alexander den Sieg gibt, dann kann er Richtung Titel gehen. Der hat ja quasi nie verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Noch nie seine Chance gehabt, das Ganze wieder zu korrigieren. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe.
Genau, also er hatte schon Titelmatches, aber er hatte ihn halt nicht gewonnen, genau.
Achso, er hatte schon seine.
Bei Bound for Glory gegen Alex Shelley.
Stimmt. Ich habe vergessen, weil ich dann dachte, ja, okay, dann kann er vielleicht der logische nächste Contender für Moose werden.
Ja, genau.
Kannst du trotzdem machen, wobei ich vermute mal eher, dass man ihn weiter anderweitig beschäftigen wird und vielleicht eher so ein Mike
Santana jetzt in die Richtung. Darf ich dich spoilern?
Geht. Hau raus.
Bei der letzten Ausgabe, die also vor 3 Tagen ausgestrahlt wurde, Aufnahmedatum 28.04., wurde er Number One Contender gegen Kazarian.
Also jetzt von der aus. Ich hab die letzte Folge halt nur so nebenbei geguckt. Aber wenn das jetzt die Folge war, dann wird er jetzt wahrscheinlich erstmal der nächste Contender sein für diesen Zwischen-Pay-Per-View, den sie da immer haben.
Genau. Und Ja, also die nächste Dings ist jetzt dann auch Under Siege am 3.5. Ich denke mal, dass das, wobei dafür steht's noch nicht auf der Card. Also ich sehe hier schon die Under Siege Card. Kann ich ja gleich mal kurz vorlesen, wenn wir fertig sind. Genau. Weil es ja eh alles getaped und ja. Sekunde. So. Ja, wie gesagt, es ging vorwärts. Sie haben sich mit ihren körperlichen Stärken gut bearbeitet. Viel Leverage, viel Striking. Alexander ist auf den Knöchel von Hammerstone gegangen. Es gab Thumbtacks, es gab Aktionen draußen auf die Stage. Also sie sind körperlich sehr ins Äußerste gegangen und das machte großen Spaß, du hast die Intensität gemerkt. Das war ein gutes Match.
Das war tatsächlich richtig gut. Ich hätte mir gewünscht, dass danach die Show vorbei gewesen wäre.
Ja, in der Tat. Alexander hat im Endeffekt gewonnen, nachdem er dann sein C4 Hammerstone auf die Stage verpasst hat und der sah auch echt böse aus. Hat sich dann noch seinen Kopfschutz wieder genommen und ist gegangen. Und ja, dann. Uff. Dann kam ein Match, wo ich bei der Ansetzung gesagt habe: ey, mega nice, das passt. Hab ich Bock drauf. Ja, dann kam das Match. TNA Knockouts World Title Match. Jordynne Grace, The Juggernaut, verteidigt ihren Titel gegen Steph DeLander, die von den Good Hands begleitet wurde. Jason Hodge und John Skyler. Und ja, ich muss sagen, das Match war bis zu einem Punkt voll okay, voll gut, weil man halt gezeigt hat, ey, Steph DeLander ist somit die erste, die mit Grace körperlich ebenbürtig ist. Die Grace auch mal heben kann, ihr auch mal, hat hier auch mal bei der Impact einen Jokeslam verpasst und so Sachen. Also, das war ein Fight auf Augenhöhe und das war schon so, man hat es schon als größere Aufgabe für Grace dargestellt. Das fand ich gut gemacht. Und die Verteilung, also DeLander hatte eigentlich lange Zeit einen guten, war eigentlich sehr dominant tatsächlich. Bis es zum Refbump kam.
Ich wollte gerade sagen, weil das reine Match, was sie geliefert haben, war doppelt so gut wie die Cage-Match-Bewertung jetzt sagt. Die Cage-Match-Bewertung ist bei 3,73. Das reine Match bis zu diesem Refbump war locker eine 6,5 bis 7. Das hat Spaß gemacht. Es hat mich jetzt nicht unbedingt abgeholt. Aber dann kam das, worauf du gerade überleiten wolltest.
Ja, und zwar, es ging los. Es ging nämlich los, dass dann Refbump und die Good Hands haben direkt eingegriffen und Grace attackiert, Beltshot von DeLander gegen Grace. Ich glaube, Hodge hat sich dann Ref-Shirt angezogen, wollte den Pin zählen, dann geht das Licht aus, Licht an, PCO war da. Dann kam, wie heißt der gute Kollege, kam Cone kam rum, der ehemalige Connor von The Ascension, der da ja auch schon seit ein paar Monaten bei TNA rumläuft.
Genau, der zuerst Teil vom Design war und jetzt sich, das Design hat sich quasi aufgelöst und ja, fehlt sich da mit PCO rum. Ah, brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin.
Brauche ich auch nicht.
Und also voll PCO brauche ich halt in 2024 nicht mehr.
Nee, schon, brauche ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Sagen wir aber bei jeder Review.
Ja.
Ja, dann PCO hat Steph DeLander einen Jokeslam verpasst. Dann hat er sich mit Korn geprügelt. Dann hat Korn, hat sich Grace mit Korn angelegt. Dann wollte Korn Jordan Grace das Genick brechen. Dann ging wieder das Licht aus. Und dann kam Sami Callihan zum Vorschein, der jetzt wieder zurück bei TNA ist.
Ich freut. Er ist so ein Kandidat, er gehört zu TNA.
Ja.
Und TNA gehört zu Sami Callihan. Punkt. Da gibt es keine zwei Wege dran vorbei. Und er liefert auch eigentlich immer ab.
Ja.
Ob das jetzt die absolute überkrasse Spitzenleistung ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist immer mindestens solide bis gut.
Ja, also ich find's bei Sami Callihan halt so krass, dass er seit 2006 wrestelt, also seit 18 Jahren, der ist seit 36. Ich hab ihn bei meiner ersten WXW-Show 2009 gesehen. Und ja, also er war dann wieder da und hat dann Korn abgefertigt und dann hat Grace, Grace konnte dann ihren Finisher gegen Steph DeLander zeigen. Den Juggernaut, genau. Und ja, dann war das Match auch rum. Und also bis zu dieser Ref-Bump und Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht aus, war das cool, aber das hat's echt runtergezogen. Das sind halt so Sachen, die ich ja auch absolut nicht brauche. Also ein Sami
Callihan hat doch keinen Sinn ergeben.
Nee.
Also, guck mal, dass die Good Hands den Ref-Bump nutzen. Fair. Vollkommen fein. Dass Callihan den Safe macht, wäre auch noch fein gewesen. Aber PCO und Dingsy hätte es halt nicht gebraucht. Und Korn, wie auch immer. Korn heißt er, oder?
Ja, Korn, genau.
Ne? So die beiden hat's in dieser Ding nicht gebraucht. So hättest du hättest Sami Callihan so wunderbar wegbringen können. Frühstück da die Good Hands ab. Dann hast du gleich einen Grund, ihn bei der ganz normalen TV-Ausgabe einfach in ein Match zu packen. Macht er halt ein Match gegen die oder gegen einen von denen oder vielleicht ein Tag Team Match mit irgendwem anders zusammen. Hier, keine Ahnung, John Grace macht mit, zum Beispiel. Ne, warum nicht?
Ja.
Und beide gehen wieder ihre eigenen Wege.
Genau. Und wie gesagt, dann hat Grace noch mit PCO und Callihan gefeiert und ja. Dann wurde noch zwischendurch Slammiversary announced. Findet statt am 20.07. Genau, das ist dann der nächste große Pay-Per-View. Findet dann statt in Montreal. Dazwischen haben wir jetzt noch zwei TNA-Plus-Shows. Und ja, dann war's Main-Event-Time. Der TNA World Title stand auf dem Spiel. Moose in Begleitung von The System traf auf den Most Wanted Man, aka ich hänge mir alles Indie und alles mögliche Gold über in kürzester Zeit. Nick Mammoth.
Hat er so viel Gold, ja?
Der hat jetzt gerade 3 Titel. Und das, ja, seit Februar.
Oder so. Und das auch gar nicht mal bei so kleinen Promotions, ne? Also.
Nö, AAA, IWGP, also New Japan und was ist das andere? Circle Expo. Das ist eine kleine Indie-Liga aus Illinois. Nicht Illinois, Indianapolis, so. Genau, da hat er jetzt einen Titel und ja, also der hat sich eingefunden.
Das ist eine sehr frische Liga tatsächlich, sehe ja. Ich gerade. Hatten 2021 ihr erstes Event. Dann fast ein Jahr lang nichts. Dann wieder ein Jahr nichts und jetzt in 2023 zumindest schon mal zwei Events und jetzt wieder losgelegt quasi.
Genau. Und da ist er jetzt Champion.
Wer ist denn da sonst noch so bei dieser Show angetren? Trailer Mars
gegen Matt Riddle.
Ja, gut.
Ethan Rhino, Apollo Star.
Weiß ich nicht, ob man EC3 braucht.
Naja, egal. Auf jeden Fall hatten wir dann dieses Match und ja, war ein Match, ne? Also ich fand's absolut nichtssagend. Das war für mich, ja, es war da.
Es war ein klassischer TNA Pay-Per-View Main Event.
Ja, aber ja, klassisch, aber auch nicht gut.
In dem Fall ist hier nur leider der Funke einfach nicht übergesprungen. Ne? Und also entweder du hast halt das Glück, dass sich bei so einem Main Event, dass sich das packt und mitreißt, oder eben nicht. Und hier ist es halt, hat es halt leider nicht geklappt. Weil die haben das sonst absolut solide gemacht.
Definitiv.
Vielleicht fehlte da so ein bisschen die Intensität. Im Dingsi. In der Storyline. Ja, die haben es halt ein bisschen gekabbelt, aber ja, besondere Feindschaftsgefühle hatte ich da jetzt nicht unbedingt, bin ich ehrlich. Und vielleicht war das tatsächlich das Problem am Ende.
Ja.
Nick Nemeth, ja, der ist cool, aber er reißt halt jetzt auch nicht so mit.
Nee, es ist halt, das Ding ist, es ist cool, dass er jetzt nochmal außerhalb von WWE tatsächlich ein bisschen was macht. Aber ich muss auch sagen, so, hier, der ist ja, wie gesagt, der ist ja doch einfach schon 43, muss man halt auch sagen. Und nicht, dass man mit 43 steinalt ist, aber der ist halt auch seit 20 Jahren aktiv und war ja auch sehr lange bei der WWE und ne, das merkt man, das sieht man, aber er fügt sich in diesen Kosmos gut ein, war ja auch bei Bloodsport, wo wir auch gesagt haben, schon in unserer Mania Week Review, dass das gut klappte mit ihm. Und ja, also es war cool, definitiv, ist cool, dass er da ist. So, TNA ist auch der perfekte Place für ihn. Bei AEW würde ich ihn jetzt beispielsweise gerade gar nicht sehen wollen.
Nee, da passt er auch nicht hin. Also nee. Klar, du kannst ihn mal mit reinbringen, ne, für irgendwie eine Show oder sowas. Oder vielleicht Open. Zum Beispiel, ne, wie du es halt mit einem Matt Cardona gemacht hast. Auch wenn das für ihn kein gutes Zeichen war, weil er sich kurz danach den Brustmuskel gerissen hat. Schade. Aber im Endeffekt so, oder ne, wenn du ein Tag-Team-Turnier machst, einfach mit seinem Bruder. Einfach noch ein Bruder-Tag-Team. Können die Young Bucks so, oh, guck mal, ey, wir sind ja so die tollen, großzügigen EVPs, wir geben hier jetzt mal einem kleinen, anderen Bruder-Team die Chance. Ja, dann bumsen die sich halt mal kurz in der Dynamite im Main-Event. Warum nicht? Ja.
Aber so da schon ist der auch an seinem Punkt. Also, bei New Japan ist der auch cool, aber ich brauchte ja jetzt auch nicht, dass er direkt den Titel gewinnt. Das hat aber auch vor allem mit New Japans Problem zu tun. Der Hype-Level, den ich nach, den auch, ich kann auch für Drew sprechen, den Hype-Level, den wir nach Wrestle Kingdom and New Beginning in Osaka hatten, also Stand 10. Stand 10. Februar.
Kannst du das bitte wiederholen? Du warst bei mir zumindest gerade sehr abgehackt.
Oh,
ich weiß nicht, wie das für die ZuhörerInnen.
Achso, tut mir leid. Ich sagte, dass der Hype, den ich und Drew auf New Japan hatten zu Beginn des Jahres, dass der komplett abgeflacht ist und quasi nicht mehr vorhanden ist. Und ja, da ist dann ein, wenn ein Nick Nemeth bei seinem ersten Match den Titel gewinnt, oder bei seinem ersten Match, das ist dann auch natürlich nicht das beste Zeichen, sag ich mal. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, das wollte ich gerade anmerken.
Welchen Titel hat er denn da jetzt?
Den neuen, Global Honored, Global Heavyweight Title, so heißt er.
Ganz komischer Name.
Und, wie heißt der, sag ich dir? Das ist der Global Heavyweight Champion.
Ja. Und, bei New Japan steige ich meinen Titel mittlerweile auch nicht mehr durch.
Du, ich, ne? Ich auch nicht wirklich. Und auf jeden Fall.
Was soll das sein? Was soll mir dieser Titel aussagen?
Kann ich dir sagen, dieser Titel soll dir aussagen, dass es keinen UK-Titel braucht, den Osprey quasi ja aus dem US-Titel gemacht hat. Es braucht kein US-Titel. Es braucht einen Titel, der die ganze Welt.
Ja, das sollte eigentlich dein World-Title sein.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, das ist natürlich dann auch wieder Internet Smartmark-Witz. Aber das Ding ist ja auch, der Noah-Titel ist ja auch der GHC-Titel. Und jetzt hat New Japan auch ihren GHC-Titel. Und das sind halt die Stiche, vermeintlichen Sticheleien, die man als Fan immer so sieht. Und ja, aber wie gesagt, das Match, es war da, es war okay. Ich fand es eigentlich relativ offensichtlich, dass Moose gewinnt. Was mir aber wieder gefiel, ist, dass The System irgendwann relativ zügig der Halle verwiesen worden sind, weil Alicia Edwards so offensichtlich an Nick Mammoths Bein sich geklammert hat von außen. Und ich hatte bei dem Match ein Problem. Also, was heißt Problem? Mir ist was aufgefallen, was aber nicht am Kommentar, was mich kurz rausgebracht hatte. Und zwar Matthew Rewold, also der ehemalige Aiden English, der seit längerem am Kommentar ist bei Impact. Ich habe ihm zugehört und er klang irgendwann, ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los war, aber ich war irgendwann so, ey, der könnte auch Arnold Schwarzenegger parodieren. Ich hatte so richtige Arnold Schwarzenegger spricht Englisch Vibes.
Keine Ahnung, ich höre ihm nicht zu, weil er mir auf den Sack geht.
Ja, das da, kommt noch hin.
Da muss ich ja leider ehrlich sein, das ist halt dieses hier Kommentar WWE-like. Ne? Wir haben das, glaube ich, schon mal gesagt, so, dass wir große Fans sind, wie sie das bei AEW regeln, dass die hier Kommentatoren nicht so tun, als wäre alles gut, was die Heels machen, sondern einfach so sagen, ja, natürlich ist das geschummelt, aber es funktioniert, also hat er recht. Ja. Und hier ist das auch wieder so, wie es bei der WWE leider auch ist. Oh, das alles schönreden, was die Heels machen, das ist so super ätzend.
Grüße gehen raus an Robin Christopher Vorwerk.
ja, auch der macht das leider.
Und ja, und wie gesagt, da war ich so, ach, wow, mein Kopf ist manchmal merkwürdig. und ja, auf jeden Fall, Moose hatte dann, da fand ich auch schön, Moose hat dann auch sauber gewonnen, ohne Shenanigans, sondern einfach war eine Sekunde schneller und hat dann einfach den Spear zeigen können, hat dann gewonnen. Und ja, dann war die Show vorbei, also das Match. Moose hat gefeiert, System kam raus, es kam ein komisches Video auf dem Tron. Und dann ging das Licht aus. Mal wieder. Und dann hörst du Delete, Delete, Delete und Matt Hardy steht im Ring und greift Moose an. Toll, toll, toll.
Matt Hardy in 2024 braucht man leider auch nicht mehr.
Nee, eben, deswegen er ist ja auch bei Tieren bei AEW raus und da kommen wir auch wieder zum Thema Selbstüberschätzung. Er und Matt Hardy, Jeff Hardy finden AEW nicht cool, weil sie wären viel besser, als sie dargestellt wurden und besser als der Rest und schwierig.
Ehrlicherweise, so diese Singles-G-Versuche von Jeff Hardy, die haben eigentlich funktioniert zwischendurch. Jetzt auch gerade
ja, mit Problem ist, er hat sich alles selber mit dem Arsch eingerissen.
Nee, er wurde verletzt von...
am Ende, aber ich meine, er hatte ja auch bei AEW wieder Drogeneskapaden und Alkoholeskapaden.
Das stimmt allerdings.
Ne? Und klar, sein letzter Auftritt, da kann er nichts für, aber ich meine die Sachen davor, dazwischen.
Ja, aber seitdem er dann aus dieser Reha, wo er, glaube ich, war und aus dem Entzug, wieder da war, das so diese Singles-G-Versuche, die haben eigentlich überzeugt. Also ich wäre fein damit, also Matt Hardy kannst du weglassen, aber wenn Jeff nochmal zurückkommt und nochmal einen kleinen Singles-Run kriegt, bevor er dann vielleicht auch woanders nochmal andockt.
Ja, genau. Wie gesagt, Matt Hardy hat aber auch selber nur gesagt, er sei Free Agent.
Genau, er hat nicht unterschrieben, er ist weiterhin auch im Gespräch mit AEW zum Beispiel, bezüglich einer möglichen, einer möglichen Unterschrift, so rum.
Genau, und wie gesagt, es war dann Free Agent, hat jetzt ein Programm bei TNA. Ich hoffe einfach nicht, dass es das Titelmatch bei Slammiversary wird. Das fände
ich nicht.
Das fände ich ein bisschen krass für den 22. Geburtstag dieser Liga.
Ich denke mal, das wird jetzt hier Under Siege oder sowas. Das sind ja Zwischenverteidigung mit einem Boss. Du wirst das, glaube ich, nicht so langfristig planen, wenn du nicht weißt, ob du Matt Hardy halt noch hast überhaupt.
Genau.
Ne?
So, ja, das war auf jeden Fall Rebellion.
Yes, sir.
Er hat bei Cage Match eine 7,08 und ja, so 6,57 würde ich mitgehen. Also beim Gucken war ich so, ja, also den Hype, den ich für TNA hatte, der ist bei mir persönlich irgendwie auch weg. Und weil ich aber auch nicht die Wochenshows gucke, die Sachen, die ich gesehen habe, die waren solide bis ganz gut. Auch zwei Sachen, die gar nicht gut waren. Ich wäre so bei einer 6,5 tatsächlich. Und der Pay-Per-View war in Ordnung. Also...
Ja, aber 6,5 bis 7 passt, glaube ich, ganz gut. Ist auch eine faire Bewertung für den Pay-Per-View, wie ich finde. Den konnte man sich sehr gut anschauen.
Ja, also was ich jetzt nicht machen werde, also ich werde weiterhin TNA nicht regelmäßig verfolgen. Schaffe ich zeitlich auch nicht, aber so mal alle paar Monate einmal im Quartal ein Pay-Per-View gucken. Er ist prinzipiell drin auf jeden Fall. Und joa. Das war's mit Rebellion. Ich würde mal kurz auf die Card von Under Siege vorgehen. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört bitte kurz weg. Aber ich denke, dass das, weil das hier eh alles getaped ist, weiß man dies. Und ja, wir haben bei Under Siege ein Tag Team Match. Cone und Steffi Lander treffen auf Jordan Grace und PCO. Dann Six-Man-Tag-Team-Match. Matt Hardy und Speedball Mountain treffen auf The System. Hammerstone trifft auf Jake Something. Spitfire, Danny Luna und Jody Fred verteidigen ihre Knockouts-Tag-Team-Title gegen Alicia Edwards und Masha Slamovic. Und Mustafa Ali verteidigt sein TNA X-Division-Title gegen Ace Austin. Das ist die Card.
Klingt solide, würde ich behaupten.
Ja, für so eine TNA Plus Zwischenveranstaltung ist das voll solide. Und,
Sie machen halt das, was Ring of Honor leider nicht macht. Halt solche Zwischenevents haben, die halt ein bisschen größer sind, aber halt nicht Pay-Per-View größer.
Ja, und einfach konsequent auf ihre Talente setzen.
Das auch.
Egal, ob man es gut findet oder nicht. Aber ja, sie setzen halt konsequent einen Stil und genau. Dann.
Gut, aber wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht über Ring of Honor.
Nein, ich wollte auch sagen, dann waren wir hier auf jeden Fall, sind wir hiermit durch tatsächlich?
Yes, sir.
Und war eine launige Veranstaltung. Mal sehen, was wir sonst noch so veranstalten, was für Leute kommen, wer noch so kommt. Und ja, dieses Wochenende, gut, wenn das hört, ist schon wieder vorbei. Aber ist auch wieder einiges los gewesen. Und, genau, guckt Wrestling, gibt ganz, ganz viel. Nächste Woche, also dann, wenn ihr es hört, hören werdet nächste Woche, dann ist es auch nämlich soweit. Ab morgen, ab dem 29. April bis Sonntag, dem 5. Mai, ist die Golden Week in Japan.
Okay.
Kenn ich tatsächlich nicht. Die Golden Week, ich sag dir, die Golden Week ist nämlich so, dass in Japan haben die ArbeitnehmerInnen in der Regel nur so 10, 15 Urlaubstage pro Jahr.
Ist mir bekannt, deswegen fahren die dann auch, wenn sie, ich hab's live schon erlebt, im Hofbrauhaus in München, wo meine Eltern nicht ganz entspannt rein, oh, trinken und ist mal eine Maß, machen ganz gemütlich und eine Gruppe asiatisch-stämmiger Menschen kommt rein, jeder bestellt sich ein Maß, nimmt einmal dran und haut wieder ab. Also wirklich nur fürs Foto und weg. Habe ich persönlich nicht verstanden, tatsächlich.
Ja, also wir haben nämlich in der Golden Week, deswegen heißt die Golden Week, weil wir durch die wenigen Urlaubstage sind in dieser Woche vier Feiertage in einer Woche. Und da nehmen die meisten Personen dann auch ihren Urlaub. Und da haben wir den Showa-Tag, das ist ein Feiertag von einem ehemaligen Kaiser zu ehren, Tag der Verfassung, Tag des Grüns und der Kindertag.
Und in der Woche sind dann dementsprechend auch viele Wrestling-Shows, nehme ich an.
In der Tat, es geht, also kann mal kurz, wie gesagt, veranstaltet morgen, Dienstag, Mittwoch und am Freitag und am Samstag, glaube ich, Samstag auch. Dann haben wir auf jeden Fall DDT und Dragon Gate, die veranstalten. Dann veranstaltet noch Noah. Dann veranstaltet noch Freedoms. Also, in Japan, wenn man während der Golden Week in Japan ist, kann man sehr viel Wrestling gucken, vor allem um Tokio. Und da geht auf jeden Fall einiges ab. Und mal gucken, wie viel ich davon schauen werde. Ich habe auf jeden Fall einiges auf dem Zettel. Genau, dann ist noch ganz wichtig, dann gibt es wieder All Together von diesmal von New Japan, Noah, DDT, Dragon Gate, Big Japan und Stardom. Das ist wieder ein Benefiz-Event. Und da ist man in der Nippon Budokan in der Sumo Hall. Da sind jetzt acht Matches auf der Card. Das gibt's dann. Und ja, einiges los, wenn ihr Wrestling gucken wollt. Ist gerade mal wieder die perfekte Zeit. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und bis dahin. Tschüss.
Haut rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.